Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
I want you to take your Bible and go over to 1 Timothy chapter 4 and we're interested in verse 16.
Wir möchten nochmal 1. Timotheus 4, Vers 16 uns gemeinsam anschauen.
We ended our last session making reference to that particular passage.
Wir haben letztes Mal, also in der letzten Stunde, das nochmal angesprochen und da darauf verwiesen, auf diese Stelle.
And we're using that as the pattern for what we're talking about in terms of essential qualifications for the biblical counselor.
Und wir sprechen darüber, dass die wichtigen Abschnitte bzw. Fähigkeiten eines biblischen Seelsorgers.
It's important that he says here, pay close attention to yourself and do your teaching, persevere in these things, for as you do this, you will ensure salvation both for yourself and for those who hear.
Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe ständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören.
Now, you notice that we've talked a little bit about paying a close attention to yourself.
Wir haben darüber gesprochen, dass wir über uns selbst, auf uns selbst achten sollen.
And the first few sessions, that's been our focus.
Und das war die ersten paar Tage, haben wir uns damit befasst, auf uns selbst zu achten.
Now we want to turn to paying close attention to our teaching.
Und jetzt möchten wir uns darauf richten, wie wir mit dem mit der Lehre umgehen, wie wir darauf achten, dass wir eine richtige Lehre haben.
And of course, when he talks about that, he's primarily talking about the content of our teaching.
Es geht hier an erster Stelle darum, wenn er davon redet, den Inhalt der Lehre.
That is how faithful we are being to the word of God.
Wie treu gehen wir mit der Schrift um?
Because the word of God has got to be the core of our teaching.
Denn die Schrift muss das Herzstück unserer Lehre sein.
That's where the authority in our teaching comes from.
Daher kommt und die Autorität unseres dessen, was wir lehren.
People shouldn't look at our teaching as authoritative just because we're counselors.
Die Leute sollen nicht uns als autoritativ sehen, nur weil wir Seelsorger sind.
Or they shouldn't look at our teaching as being authoritative just because we've had some classes on counseling.
Nur weil wir irgendwelche Klassen genommen haben oder beziehungsweise Unterricht absolviert haben, deshalb sind wir noch nichts, haben wir keine Autorität.
That's not what makes our teaching authoritative.
Das ist nicht das, was uns zu einer Autorität oder beziehungsweise in diesem Bereich macht.
But what makes our teaching authoritative is how faithful we are at rightly representing the Bible.
Sondern was uns Autorität gibt, ist wie gut wir mit der Schrift und treu wir mit der Schrift umgehen.
Now, why is this so important?
Warum ist das wohl so wichtig?
Let me give you four reasons why this is important.
Warum das so wichtig ist, ich möchte euch jetzt vier Gründe dafür geben.
Number one is sometimes our teaching can deny the scriptures.
Und zwar, weil manchmal kann die Lehre der Schrift widersprechen.
That's when we teach something that is contrary to what the scripture tells us.
Und das ist dann, wenn wir etwas lernen, was im Gegensatz zur Schrift steht.
And this happens in a lot of psychology today or psychological counseling.
Und das passiert in der Psychologie sehr, sehr viel und in der psychologischen Seelsorge sozusagen.
You know, sometimes I'll say to our students there at the college and the seminary.
Manchmal sage ich den Studenten am College und am Seminar.
You don't have to know a whole lot about the Word of God.
Du musst nicht viel über das Wort Gottes wissen.
All you have to do is read a secular psychology book.
Du musst nur ein Psychologiebuch lesen.
And then think in your mind, what's the exact opposite of that?
Und dann musst du darüber nachdenken, was ist genau das Entgegensätze von dem, was da geschrieben steht.
And you'll probably be pretty close to what the Word of God says about it.
Du weißt wahrscheinlich ziemlich genau, was das Wort Gottes dazu sagt.
I really do not advocate that.
Ich möchte euch das nicht raten, dass ihr das tut.
But they understand what I'm attempting to say.
Aber ihr versteht wahrscheinlich, was ich versuche zu sagen.
That's how contrary God's word is to what man thinks.
seht, dass Gottes Wort im Gegensatz steht zu dem, was der Mensch denkt.
We do not want to give people what we think the Word of God says.
Wir möchten den Menschen nicht das geben, was wir denken, das Wort Gottes sagt.
We want to give them what God's Word says.
Sondern wir wollen ihnen das geben, was Gottes Wort tatsächlich sagt, aussagt.
So, oftentimes our counsel can deny the Word of God.
Und öfters kann unser Rat der Bibel widersprechen.
Or secondly.
Oder zweitens.
Sometimes our counsel can distort the word of God.
Und zweitens kann unser Rat das Wort Gottes verdrehen.
And that is when we make the scripture say something other than what it's really saying.
Wenn wir die Schrift dazu benutzen, etwas zu sagen, was sie es nicht wirklich tut.
This is even more dangerous for Christians.
Das ist natürlich noch wesentlich gefährlicher, gerade bei Christen oder für Christen.
And this is where oftentimes a lot of Christian psychologists make their errors.
Und das ist, wo sehr viele christliche Psychologen ihre Fehler drin machen.
They teach Christians a truth and they try to claim that it comes from Scripture.
Und die lehren eine Wahrheit und sagen, die kommt aber aus der Schrift.
When all along it doesn't come from Scripture at all, it comes from really psychology, contemporary psychology.
Ja, obwohl das von nie aus der Schrift gekommen ist, sondern eigentlich aus der psychologischen Lehre herkommt, aus menschlicher Lehre.
But yet Scripture accepts it as the authoritative Word of God.
Aber es wird akzeptiert als die Wahrheit aus der Schrift oder autoritative Wahrheit der Schrift.
Let me show you an example of this.
Lass mich mal ein Beispiel davon euch geben.
Let's go over to Matthew chapter 22.
Lass uns mal zusammen Matthäus 22 aufschlagen.
I mentioned this earlier in our class.
Ich habe das schon am Anfang mal erwähnt im Unterricht.
In verse 37 it says, and he said to them, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.
Und Jesus sprach zu ihnen, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deinem ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken.
Verse 38, this is the great and foremost commandment.
Und das ist das erste und größte Gebot.
Verse 39, the second is like it, you shall love your neighbor as yourself.
Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
And I've heard many Christian psychologists use this as a proof text.
Und viele christlichen Psychologen benutzen das als ihre Sichtweise zu bestätigen.
And they use it to teach that we need to learn to love ourselves more.
Und sie sagen, ja, wir müssen lernen, uns selbst mehr zu lieben.
They'll say, look at the three commands Jesus is giving us.
Seht die drei Gebote, die Gott uns hier gibt.
You have to learn to love God.
Du musst lernen, Gott zu lieben.
You have to learn to love your others.
Du musst lieben, andere zu lieben.
And you have to learn to love yourself.
Und du musst lernen, dich zu lieben.
And that's where we need to really work on how you love yourself.
Und du musst daran arbeiten, dich selbst zu lieben.
Well, the problem with that is not what Jesus is saying.
Aber das Problem ist, dass das überhaupt nicht hier steht und Jesus nie gesagt hat.
In fact, he's saying exactly the opposite.
Er sagt genau das Entgegengesetzte.
And yet there are a lot of Christians who think, oh, that must be a part of the Word of God. I've got to learn how to love myself more.
Und sie denken, viele Christen meinen, dass sie lernen müssten, sich viel mehr zu lieben.
So we end up distorting and twisting scripture into our ideas.
Und wir verdrehen die Schrift in die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen.
Now notice what verse 40 says. There aren't three commands, there's only two commands.
Und Vers 40 sagt deutlich, dass da nur zwei Gebote sind.
On these two commands, Jesus says, depend the whole law on the prophets.
An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
There's not three commands here.
Das gibt gar keine drei Gebote hier.
He's saying that we need to love God and love other people as passionately as we already love ourselves.
Er sagt, wir sollen lernen, Gott und andere Menschen zu lieben, wie wir uns bereits schon selber lieben.
Jesus actually assumes we love ourselves an awful lot.
Jesus geht davon aus, dass wir uns selbst schon so viel, extrem viel lieben.
And if we love God and others as passionately as we loved ourselves,
und wenn wir Gott und andere so lieben würden, wie wir uns bereits selbst lieben,
then we'd have a better relationship with God and we'd have a better relationship with other people.
Dann würden wir eine bessere Beziehung zu Gott und anderen Menschen haben.
So it's important that we do not distort the word.
Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir das Wort Gottes nicht verdrehen.
Let's talk about the third reason why this is important.
Der dritte Grund, warum das so wichtig ist.
Sometimes we dilute the word of God.
Manchmal verwässern wir das Wort Gottes.
We make it mean less or make it say less than what it says.
Wir lassen das Wort eine Aussage haben, die weniger ist, als sie wirklich ist. Wir setzen es herab.
Now I know that you don't like things that are really, really diluted.
Ich weiß, dass ihr nicht möchtet, dass irgendwelche Sachen verwässert sind.
My wife fixes wonderful iced tea for me.
Meine Frau macht mir ganz tollen Eistee.
You see, this is her iced tea.
Guck mal, das ist der Eistee, den sie mir macht.
And it is very tasty.
Und es schmeckt sehr gut.
Now, if someone comes along and puts too much water in my iced tea,
und wenn jemand jetzt da kommt und würde und zu viel Wasser reintun würde,
and really waters it down,
und das ziemlich verwässern würde,
it doesn't taste good at all.
Es schmeckt dann überhaupt nicht mehr.
It tastes like tea flavored water.
Es schmeckt dann wie Tee, also Wasser, das wie Tee schmeckt.
And I do not like tea flavored water.
Und so ein Wasser oder so ein Geschmack mag ich eben nicht.
I think I made my translator thirsty.
Ja, ich glaube, ich bin durstig geworden.
He had to take a drink.
Ja. Ich musste einen Schluck nehmen.
So, I don't like watered down iced tea.
Ich mag keinen verwässerten Eistee.
You may be the same way with your orange juice.
Vielleicht denkst du genauso über Orangensaft nach.
I remember when I was a young boy, my mother would buy concentrated orange juice.
Und ich weiß, dass meine Mutter, als ich klein war, Orangensaft in Konzentrat gekauft hat.
It was frozen orange juice.
Das war gefrorener Orangensaft.
And she'd take it out of a little can and she'd put it into a large container.
Und sie hat es aus der kleinen Dose rausgenommen und in einen großen Behälter getan.
And then she'd add water to it and then she'd stir it up.
Und dann hat sie Wasser dazu getan und hat das dann umgerührt.
And if she added too much water to it, it tasted horrible.
Aber wenn sie zu viel Wasser dazu getan hat, hat das eben schlimm geschmeckt.
I liked it fixed just perfectly with 3 glasses of water in it.
Ich habe das genau richtig haben wollen, und zwar auf ein Glas Orangensaft 3 Gläser Wasser.
That was the proportion. It was container of concentrated orange juice for 3 glasses of water.
Ja, und ein Container mit Orangensaft für 3 Glas Orangen, also Wasser.
Then it was perfect.
Dann war es genauso, wie ich haben sollte. Richtig.
Now think about how we dilute the word of God.
Und denk daran darüber nach, wie wir oft das Wort Gottes verwässern.
One of the ways that we do that is we don't expect people to really obey what it says.
Zum Beispiel erwarten wir nicht, dass die Menschen dem Wort Gottes gehorchen.
And so as a result of that, we water it down, we make it acceptable.
Und deshalb machen wir das Wort Gottes akzeptierbar, einfach annehmbar, indem wir das heruntersetzen, die Anforderung.
So we don't expect them to really follow through in obedience.
Wir erwarten nicht, dass sie wirklich in Gehorsam dem Wort Gottes folgen.
Which tells them that, well, it's okay whether I obey this or maybe I don't want to obey it. It all depends on how I feel.
Und dann, das bedeutet für die anderen, die es hören, nur, ach, das ist nicht wirklich wichtig, dass ich dem gehorche oder nicht gehorche. Es kommt nur darauf an, ob ich es gut finde oder wie ich mich gerade mal fühle.
So they begin to adopt a very casual attitude towards the scripture.
Und dann haben sie eine ganz gelassene Einstellung dem Wort Gottes gegenüber.
They learn that obeying the word of God is an optional thing.
Und die denken, dass der Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber nur optional ist, muss man ja nicht wirklich machen.
There's a fourth reason that this is important.
Und eine vierte Grund, warum das so wichtig ist.
Sometimes we can devalue the word of God.
Manchmal können wir das Wort Gottes herabsetzen oder schätzen.
And we do that because we view the word of God as good.
Wir sehen das Wort Gottes an etwas Gutes an.
But it's not enough.
Aber das reicht eben nicht aus.
I need something else to really help me.
Wir brauchen mehr als nur das Wort Gottes, um mir zu helfen.
Especially with the problems that I'm experiencing in my soul.
Vor allen Dingen gerade mit den Problemen, die jetzt in meiner Seele ablaufen.
So I supplement the word of God with other things out there in the world.
Und dann suche ich unterstützende andere Mittel, um das Wort Gottes hervorzuheben.
I may read self-help books.
Oder ich lese irgendwelche Bücher, die mit Selbsthilfe zu tun haben.
Or I'll listen to television talk shows.
Oder ich höre mir irgendwelche Talkshows im Fernsehen an.
And I'll hear them and some of their suggestions about what I should do with the problems of my life.
Und ich höre mir an, was die zu sagen haben, was die für Vorschläge haben, was ich mit meinem Leben machen soll.
Which basically says the word of God really doesn't have any of the real answers.
Und das sagt nichts anderes aus, als wir behaupten, dass das Wort Gottes nicht wirklich die Antworten auf meine Probleme haben kann.
It only has a few of the answers.
Es kann nur einige vielleicht Antworten haben, die ich brauche.
But it's not really sufficient to deal with my serious depression.
Ja, aber es ist nicht gut genug, um mit meinem Problem der Depression umgehen zu können.
Or it's not sufficient to deal with my anxiety or my fears.
Oder es kann nicht mit meiner Angst oder mit meiner Anxiety.
Oh. Anxiety.
Angst umgehen.
Yeah, anxiousness.
Yeah.
Or it's not really sufficient to deal with my obsessive compulsive disorders.
Oder es hat auch keinen Einfluss auf meine Essstörung.
I need the world's ideas to add to the Word of God.
Ich brauche die Ideen der Welt, damit das Wort Gottes überhaupt wirken kann.
So I view the word of God as one suggestion among many suggestions out there.
Und ich sehe das Wort Gottes nur als eine Möglichkeit von vielen, die da draußen sind, an.
But it's really not complete enough to really solve my problem.
Aber es ist nicht komplett genug, es ist umfangreich genug, dass es wirklich meine Probleme behandeln wird.
So these are the four reasons that we need to take heed to our teaching.
Und das sind die vier Gründe, die wir im Auge behalten müssen, wenn wir lehren.
We have to take a careful look at how is it that I teach the word of God.
Und wir müssen uns genau überlegen, wie wir das Wort Gottes lehren.
And in order to do this, you need to practice good exegesis.
Um das zu tun, müssen wir gute Exegese betreiben.
Exegesis is just basically means to draw meaning out of the text.
Und Exegese ist nichts anderes als den Sinn des Textes, was da steht, herauszuarbeiten.
And the way that you practice good exegesis is through the use of good hermeneutics.
Und wie man das umsetzt, wie man gute Exegese anwendet, ist, indem wir richtige hermeneutische Prinzipien anwenden.
Everybody has a hermeneutic.
Jeder hat eine Hermeneutik.
Hermeneutics are basically principles of biblical interpretation.
Hermeneutik ist im Grunde genommen Prinzipien oder Lehren der Anwendung der Schrift.
You have principles of interpretation every time you read the Bible.
Ihr habt selber eine Hermeneutik und Prinzipien, wie ihr die Bibel versteht oder auslegt.
Either they're good principles of interpretation that are helpful to getting at the true biblical message.
Entweder sind das gute Prinzipien, damit ihr wirklich die richtigen Wahrheiten versteht von der Schrift oder nicht.
Or they're very poor hermeneutics.
Oder sie sind wirklich schlechte Prinzipien.
And they're really getting you away from what the Bible's really saying.
Und sie verführen dich weg von der Schrift.
Let me give you an example.
Lass mich mal ein Beispiel geben.
Let's go over to the book of Revelation.
Lass uns Offenbarung gemeinsam mal aufschlagen. Die Offenbarung.
Let's go to Revelation chapter 3.
Offenbarung Kapitel 3.
Verse 20.
Offenbarung 3, Vers 20.
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens that door, I will come into him and will dine with him and he with me.
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir.
I wonder what you think about when you read that verse.
Ich frage mich, was ihr denkt, wenn ihr diesen Vers lest.
when I was a child, I remember seeing a picture painted that was painted after supposedly the meaning of this verse.
Ich habe mal ein Bild gesehen, wo ich klein war. Das war angeblich danach gemalt, wie das, was dieser Vers aussagen soll.
And it was a picture of Jesus standing at this closed door.
Und da Jesus stand vor einer geschlossenen Tür.
And if you look at the picture very closely, you'll notice the door did not have a handle on the outside.
Und ja, und wenn man genau hingeguckt hat, da war die Tür ohne einen Handgriff nach draußen hin.
But the door does have a handle on the inside.
Aber die Tür hatte ein Handgriff auf der Innenseite.
And the idea behind the picture is that Jesus stands at the door of your heart and knocks on the door of your heart.
Und die Idee war die, dass Jesus an der Tür deines Herzens steht und klopft.
And Jesus wants to come into your heart.
Und Jesus möchte in dein Herz hineinkommen.
So Revelations 3:20 is an evangelism verse.
Und deshalb ist Offenbarung 3 Vers 20 ein evangelistischer Vers.
And it's even taught to children that it's an evangelism verse.
Selbst die Kinder werden, den Kindern wird das beigebracht.
Jesus stands at the door of your heart and knocks on the door.
Und Jesus ist an der Tür und klopft an auf dein Herzenstür.
I want to come into your heart. I want to be your savior.
Ich will dein Retter sein. Ich will in dein Herz hinein.
But that is very poor hermeneutics and very poor exegesis.
Das ist aber sehr schlechte Hermeneutik und sehr schlechte Exegese.
That's a horrible way to view this verse.
Und das ist eine unglaublich schlechte Art und Weise, diesen Vers auszulesen.
Because in context, Jesus is not standing at the door of somebody's heart.
Denn der Kontext sagt überhaupt nichts davon aus, dass hier Jesus an der Tür eines Herzens steht.
What is the door that he's standing at?
Welche Tür steht er denn? An welcher Tür steht er denn?
He's standing at the door of the church Laodicea.
Er steht an der Tür von der Gemeinde in Laodicea.
This is the church that was neither hot nor cold.
Das war die Gemeinde, die nicht warm, nicht kalt war.
And God says, I wish that you were hot or cold.
Und ich wünsche mir, sagt Jesus, ob das du heiß oder kalt bist.
But because you're lukewarm, I will spit you out of my mouth.
Aber weil du lauwarm bist, werde ich ausspeien.
In other words, he wants to come into the door of that church.
Mit anderen Worten, er möchte in die Gemeinde hineinkommen.
It's not the door of a person's heart.
Es hat überhaupt nichts mit dem Herzen eines Menschen zu tun.
And yet I hear that taught the wrong way all the time.
Aber ich höre das immer wieder, wie das so gelehrt wird.
That's because we don't carefully study the Bible.
Das ist, weil wir das Wort Gottes nicht wirklich vorsichtig studieren.
Let me go to another passage.
Lass mich eine andere Bibelstelle aufschlagen.
Let's go over to Matthew chapter 18.
Lass uns mal Matthäus 18 gemeinsam anschauen.
I'm sure you'll recognize this particular verse.
Ich glaube, ihr erkennt den Vers wieder, wenn ich den euch sage.
Verse 19.
Vers 19.
Again, I say to you that if two of you agree on earth about anything that you may ask, it will be done for them by my Father who is in heaven.
Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so sollen sie in ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel.
And in verse 20, for where two or three have gathered together in my name, I am there in their midst.
Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte.
Now most of the time I hear this particular verse used to speak of Christian prayer meetings.
Und oft höre ich, dass das verwendet wird als christliche Gebetsgemeinschaften.
When two or three people get together for prayer, God's right in the midst of them.
Und dann wird gesagt, dass wenn zwei oder drei in gemeinsamen Gebet sind, dann ist Jesus Christus oder Gott mitten unter ihnen.
So we need to get two or three people together who are Christians in order to really have effective prayer.
Und dann müssen wir erstmal zwei oder drei Leute zusammenbekommen, damit wir effektiv prägen können, beten können, damit wir irgendwas erreichen.
But the context of this verse isn't about prayer meeting.
Dieser Kontext hat aber nichts mit Gebet zu tun.
The context of this verse is about church discipline.
Aber es geht hier um Gemeindezucht.
The context of this verse is about two or three people coming together as witnesses over the fact that a person hasn't repented.
Und es geht hier darum, dass zwei bis drei Leute zusammenkommen und feststellen, dass einer Buße getan hat.
And you can see this in verse 18.
Und das sehen wir in Vers 18.
Wait a minute. I lost my place here. Oh yeah, he says, truly I say to you, Whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven.
Vers 18 sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein.
Now, in the Greek language, this is a very specific phrase.
In den Griechischen ist es ein ganz bestimmtes Satz.
The little phrase shall have been bound.
Gebunden sein oder wird, ja. This is, wird gebunden sein, ja.
This is what we call in the Greek a periphrastic phrase or a periphrastic perfect.
Ein periphrastisches perfekt.
Yeah, it's a special type of Greek verb.
Ist ein ganz gewisses griechisches Satzbau.
In other words, it says whatever has been done on earth has already been done in heaven.
Was immer auf Erden getan wurde oder ist, das ist schon im Himmel getan worden.
That's where we get that idea.
Das ist, wo wir die Idee herbekommen.
In fact, if you go back to chapter 17 and verse 19,
wenn wir zum Beispiel in Kapitel 17, Vers 19 aufschlagen würden,
he says, then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not drive it out? Speaking of a demon.
In Vers 17, sagte, da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Nichts austreiben.
And it uses the same kind of a Greek phrase here.
Und das ist das gleiche Art von Satzbau.
So whatever has been done on earth has already been done in heaven.
Das, was hier auf Erden getan wird, wurde bereits im Himmel getan.
And he's talking about the church in relationship to discipline.
Und es geht hier um die Gemeinde in Bezug auf Gemeindezucht.
He's not talking about prayer meetings.
Es geht hier also nicht um Gebetsgemeinschaften.
Let me see if I can share with you another example.
Lass mich ein anderes weiteres Beispiel angeben.
Let's go over to Romans chapter 12.
Römer 12.
And verse 1.
Und Kapitel 1, Römer 12 Vers 1.
It says, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship.
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst.
Now, oftentimes we misuse this verse.
Und sehr oft missbrauchen wir diesen Vers.
Most of the time I hear Christians use it. They use it in an improper fashion.
Und wenn ich höre, wie Christen damit umgehen, dann höre ich, dass sie es in falscher Art und Weise benutzen.
Because they have not carefully read what this verse is really saying.
Die haben nicht sehr vorsichtig den Vers gelesen, aufgepasst, was das wirklich bedeutet.
Look at this closely.
Lass uns das mal ganz genau anschauen.
There are a lot of Christians who use this verse to say, this is what I've done to dedicate my life to Christ.
Das ist, was ich gemacht habe, um dem Herrn mein Leben zu geben.
This is why I'm going to the mission field.
Das ist, warum ich in die Mission gehen möchte.
I'm laying my body as a sacrifice on the altar for Jesus.
Ich gebe mein Leben als ein Opfer auf den Altar.
And this is why I'm going to do what I'm going to do in order to serve him.
Und das ist, was ich machen werde, damit ich ihm dienen kann.
That's not what this verse is saying.
Das ist aber nicht, was dieser Bibelvers aussagt.
Look at it closely.
Guckt noch mal genau hin.
He says, therefore I urge you.
Ich ermahne euch nun.
The you in the Greek language is plural.
Das euch ist ein Plural.
The next word is brethren.
Und das nächste steht da, ihr Brüder.
That's plural as well.
Auch das ist Plural, Mehrzahl.
To present your your bodies.
Ja, und eure Leiber.
Your is plural as well.
Auch das ist Plural.
And of course, bodies is plural.
Und Körper oder Leiber ist auch Plural.
The next term in the verse is the most important term of the entire verse.
Und das nächste ist das wichtigste im ganzen Vers.
It's an indefinite article.
Ein Artikel, ein unbestimmte Artikel, ja.
All right. It's a living sacrifice, holy.
Ein lebendiges, all right, heiliges Opfer.
Yeah. All right. He's not talking about us individually laying our body on the altar to sacrifice to God.
Er sagt nicht, dass wir einzeln persönlich unser Leben als ein heiliges, wohlgefälliges Opfer darbringen.
He's talking about us corporately.
Er spricht von einer für einer ganzen Gemeinde.
Coming together as one body.
Dass wir zusammenkommen als ein Leib.
And laying that one body on the altar as a corporate sacrifice to God as one.
Und dass wir das unseren Leib gemeinsam als wohlgefälliges Opfer darbringen.
That's the reason why later on in verse 4 he says, just as we have many members in one body.
Und denn in folgenden Versen, Vers 4 sagt er, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen.
And in verse 5, so we who are many are one body in Christ.
Und in Vers 5 sagt er, so sind wir in die vielen ein Leib in Christus.
This is a corporate sacrifice of the unified gifts of God's people brought together as one sacrifice to God.
Und es ist ein kooperatives Opfer, ein zusammengefügtes Opfer, das sich gemeinsam Gott geben.
Now it's very important that we study our Bibles faithfully.
Und es ist sehr wichtig, dass wir unsere die Schrift genau bzw. treu auslegen.
Because it's very easy to misrepresent what God is saying.
Denn es ist sehr einfach, das falsch zu repräsentieren, was Gott oder was die Schrift tatsächlich sagt.
But as conservative Christians, we believe in the verbal inspiration of Scripture.
Und als konservative Christen glauben wir an die verbale Inspiration der Schrift.
That means every word is verbally inspired by God.
Dass jedes Wort verbal inspiriert ist durch Gott oder von Gott.
Now why all this emphasis in Romans 12 upon one corporate sacrifice together?
Warum machen wir warum ist das so bedeutend, das eine Opfer zusammen als Gemeinde zu geben?
Because there was a major struggle going on in the Roman church.
Denn es gab in der Gemeinde in Rom ein ganz großes Problem.
The struggle was between the Jews and the Gentiles, who called themselves Christians.
Denn es gab ein Problem zwischen den Juden und den Heiden.
And the Jews looked down upon the Gentiles.
Und die Juden haben auf die Christen herabgesehen.
And the Gentiles looked down upon the Jews.
Und die Christen haben auch auf die Juden herabgesehen.
And this division was so severe it could rupture the body of Christ.
Und diese Spannung war so stark, dass es dazu führen können, dass alles kaputt geht, die Gemeinschaft.
And Paul wanted to make sure that they function together as one body, a unified body to honor and glorify the Lord.
Und Paulus war daran interessiert, dass sie verstehen, dass sie als ein Leib zusammen den Herrn anbeten und Ehre geben.
And this is going to be well pleasing to God.
Und das ist das, was Gott sehr verehrt und ihn Freude macht.
Because he did not want that church to rupture.
Denn er wollte nicht, dass diese Gemeinde zerbricht.
Look at verse 16.
Dann guckt euch Vers 16 nochmal an.
He says, be of the same mind.
Und da sagt er, seid gleichgesinnt gegeneinander.
Now mind is singular.
Gleichgesinnt ist singular.
In other words, we're all to think theologically the same way.
Ihr sollt theologisch gleichgesinnt, also das gleiche Denken.
So they were to be of the same mind to one another.
Ihr sollt gleichgesinnt sein miteinander, zueinander.
And it goes on and says, not to be haughty in mind, but to associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation.
Und dann sagt er weiter, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu niedrigen Dingen.
The Jews thought that they were better than the Gentiles.
Die Juden dachten, dass sie besser sind als die Heiden.
And the Gentiles thought that they were better than the Jews.
Und die Heiden dachten, sie natürlich sind besser als die Juden.
And they were operating almost as two separate groups within the church.
Und sie haben sich als zwei verschiedene Gruppen innerhalb der Gemeinde verhalten.
And this was not pleasing to God.
Und das hat Gott wirklich keine Ehre gegeben.
So when you study it based upon the reason why he's writing the epistle of Romans,
Und wenn ihr jetzt lernt oder studiert, warum er den Brief an die Römer geschrieben hat,
then you begin to understand the importance of what he's saying in Romans 12:1.
Und dann verstehst du auch, warum, was so wichtig darin ist, was er sagt in Römer 12, Vers 1.
He's talking about a unified one sacrifice of one body together with all their gifts working together in one body that's pleasing to God.
Und da geht es um ein Leib, ein Opfer, das sie bringen als ganze Gemeinde, das vereint ist und dem Herrn Ehre gibt.
Now, let me give you some principles of biblical interpretation.
Lass mich von einigen Prinzipien mal sprechen, die zur Auslegung der Bibel notwendig sind.
Let me give you five of them.
Fünf Prinzipien, die wir heute ansprechen möchten.
When you interpret the Bible, you need to interpret it as literal as the Bible allows you to do.
Okay, wenn wir die Bibel auslegen, dann wollen wir sie so genau beziehungsweise sprich oder wortwörtlich nehmen, wie es möglich ist.
This is what we call the literal principle.
Das bedeutet das wörtliche Prinzip oder ja.
Now sometimes the Bible uses figures of speech.
Manchmal gibt es natürlich Allegorien oder ja.
Or sometimes the Bible will use exaggerations to make a point.
Und manchmal wird die Bibel auch Übertreibung benutzen, um einen Punkt hervorzuheben.
We can see this in Matthew chapter 7 verses 1 through 5.
In Matthäus 7 Verse 1 bis 5 mit dem
Jesus talks about the log hanging out of somebody's eye.
Mit dem Spalten, der aus dem Augen eines Menschen rauskommt.
That is a purposeful exaggeration that we call hyperbole.
Und das ist eine bewusste Überhebung oder beziehungsweise Überhebung, damit der Punkt deutlich wird.
But everybody understood who was hearing that it was a purposeful exaggeration to make a point.
Jeder, der das gehört hatte, wusste natürlich, worum es geht, dass es hier eine nicht sprichwörtlich zu nehmen ist, also wortwörtlich zu nehmen ist.
But if you're not interpreting a figure of speech,
aber wenn du das nicht das Wort wörtlich nimmst,
or if you're not interpreting a an example of hyperbole.
Also wenn du keine allegorische Sache auslegst oder wenn du keine Übertreibung, ja genau, wenn du keine Übertreibung auslegst,
then you need to interpret the Bible as literally as possible.
Dann musst du sie natürlich wortwörtlich nehmen.
Secondly, you need to interpret the Bible historically.
Zweitens musst du sie historisch
in other
auslegen.
Words, what is the historical context of the original writing?
Was für einen historischen Kontext spielte sich das Ganze ab?
This means you have to know who the author was and who the audience was.
Du musst wissen, wer der Autor war, wer der die Empfänger des Briefes waren.
You have to understand the circumstances that were going on during that particular time of the writing.
Was waren die Umstände dessen, in der Zeit, wo es geschrieben wurde?
And once you understand that, this will help you to understand why the author says what he says.
Und wenn du verstehst, was zu der Zeit stattgefunden hat, dann kannst du auch verstehen, warum der Autor das so gesagt hat, wie er es gesagt hat oder geschrieben hat.
So what is the historical background of the writing?
Was ist der historische Hintergrund zu dem Zeit, wo es geschrieben wurde?
Thirdly is the grammatical principle.
Und als drittes ist natürlich das grammatikalische Prinzip.
You need to break down the words of the Bible and what they're saying with the proper grammar.
Du musst den Satzbau und die Worte genau beschreiben. Was ist der Satzbau? Was sind die Arten von Worte, die hier benutzt werden?
That means that you have to have a good translation of the Bible.
Du musst eine gute Übersetzung der Schrift benutzen, um das zu verstehen.
A translation that doesn't try to interpret the Bible, it just tries to translate the Bible.
Wir müssen eine gute Übersetzung haben, nicht eine Interpretation der Schrift haben.
And when you take apart the grammar and you understand what that grammar means,
wenn wir also die Grammatik betrachten und wir wissen, was das für die grammatischen was die Grammatik bedeutet,
you note all the key verbs in the language.
Und dann siehst du die wichtigen Verben in dem Text.
And you note all the key nouns in the language.
Und die ganzen Hauptwort oder ja, Substantive.
And you see what the direct objects are and what the indirect objects are.
Siehst du die Objekt und das indirekte Objekt.
Then you can put it back together again and better understand what is being said.
Und dann kannst du, wenn du es wieder dann verstehst, dann weißt du auch besser, wie was damit gemeint ist.
That's the grammatical principle.
Und das ist das grammatische Prinzip.
Now the fourth one is the synthesis principle.
Und das vierte ist das synthetische oder ja, dieses, sagt man Synthese, Syntheseprinzip, wo man alles zusammenbringt.
This is taking everything you've studied up to this particular point.
Das ist, nachdem wir alles das, was wir studiert haben, bis zu diesem Punkt, bis zu diesem, ja.
And then putting it back together again and looking at it and understanding better what is being said in the text.
Und dann, wenn alles gesehen, wenn du alles studierst, du tust, bringst das alles wieder zusammen und siehst, was der Text bedeutet.
In order to answer one key question.
Und damit du eine einzige Frage beantwortest.
The question is, what did the original author intend to communicate to the original audience?
Und was hat der Autor, der damalige Autor, dem der den Zuhörern sagen wollen in diesem Text?
This is the most important question you can ask yourself in biblical interpretation.
Und das ist die wichtigste Frage, die du dir überhaupt stellen kann in der biblischen, in der Auslegung eines Bibeltextes.
Sometimes this is referred to as the authorial intent approach to interpreting the Bible.
Und das ist der Autor, der das Ziel, das ist, kann man übersetzen mit dem Ziel des Autoren. Was war das Ziel oder der ja, Ziel des Autoren mit diesem Text?
Yeah. That,
huh? Absicht, ja. Das, was waren die Absichten des Autors mit diesem Text?
Yeah. You're trying to get at what the author was truly attempting to communicate first and foremost.
Also, du willst herausfinden, was der Autor wirklich sagen wollte seinen Zuhörern.
In fact, that's not what happens in a lot of our Bible studies.
Das ist aber leider nicht was wir vorfinden in unseren Hauskreisen.
When a bunch of Christians get together in a home and has a Bible study,
wenn viele Christen zusammenkommen in einem Hauskreis,
they'll usually read a passage of scripture.
Dann lesen sie einen Abschnitt in der Bibel.
And the first question that's asked is, what does this mean to me?
Und dann die erste Frage gestellt war, was bedeutet mir das?
Or what does this mean to you?
Oder was bedeutet dir das?
That's the bad question to ask when you first read the Bible.
Das ist eine ganz schlechte Frage zu stellen, wenn du die Bibel liest.
Because it doesn't matter what it means to you at this point.
Es ist total uninteressant, was es bedeutet für dich.
If that's the truth, you can read almost anything into the Bible.
Wenn das die Wahrheit sein würde, dann kannst du alles in die Bibel hineinlesen, was du möchtest.
And you're not going to be really faithful to what the text is saying.
Und du wirst niemals treu dem Text gegenüber sein.
But if you want to be faithful to the text, you're going to ask, what did this mean to the original audience?
Sondern was du dich fragen musst, ist, was wollte der Autor damals den Zuhörern sagen?
That's the first question that should come to your mind.
Und das ist die erste Frage, die du dir stellen solltest.
And once you understand what it meant to the original audience,
und wenn du das rausgefunden hast, was damals gemeint worden ist,
and you've got a fix on that very well,
und du hast ein klares Verständnis darüber,
then you can ask the question, now what does this mean to me?
Dann kannst du als nächstes die Frage natürlich stellen, was bedeutet das heute für mich?
Because what it means to me should approximate as closely as possible what it meant to the original audience.
Und wir sollten natürlich so nah am Text bleiben wie möglich. Wir sollten natürlich das, was es damals bedeutet für die Zuhörer, sollte das auch für uns in gewisser Weise bedeuten.
That's the way we remain faithful to the text.
Und das ist so, wie wir treu dem Text gegenüber bleiben können.
And this is our fifth principle.
Und das ist das fünfte Prinzip.
It's the practical principle.
Das praktische Prinzip.
This principle asks the question then, how should I change and grow?
Und das ist die Frage, wie soll ich jetzt mich verändern und wachsen?
What is this text saying that I need to do in order to become more Christ-like?
Was sagt der Text, damit ich Christus ähnlicher werde?
This is the question, what does it mean to me?
Das ist diese Frage, die jetzt kommt, was bedeutet das für mich?
But you can't answer that until you understand what it meant to the original audience.
Du kannst aber nicht beantworten, bevor du nicht weißt, was es am Anfang bedeuten sollte für die das gehört haben.
You have to think the way the original audience thought.
Du musst so denken, wie die ehemaligen Zuhörer oder Empfänger gedacht haben.
You need to understand it the way the original audience understood it.
Du musst es so verstehen, wie die Empfänger es verstanden haben.
Then once you do that, then you can take it to the practical principle.
Und wenn du das getan hast, dann weißt, kannst du es auch anwenden auf dein eigenes Leben.
Then we can ask the question, what does it mean to me?
Und dann also kann man fragen, was bedeutet es mir?
But we don't start off asking what it means to me.
Aber wir fangen nicht an damit, dass wir uns fragen, was mir der Text bedeutet.
That's a terrible way to study the Bible, especially for counseling.
Das ist eine sehr schlechte Art und Weise, diesen Text oder die Bibel überhaupt zu interpretieren, vor allen Dingen als ein Seelsorger.
And that is a type of approach to the Bible that'll get us off into all kinds of heresies.
Und wenn wir das so machen würden, wie und fragen uns, was mir das bedeutet, kommt, führt das oft zu falschen Lehren und Irrlehren.
So we have to take heed to our teaching.
Also wir müssen uns auf achten auf unsere Lehre.
Let's close with one verse.
Lass uns mit einem Vers abschließen.
2 Timothy chapter 2.
2. Timotheus Kapitel 2.
And verse 15.
Und zwar Vers 15. 2. Timotheus 2 Vers 15.
You know this verse.
Ihr kennt den Vers.
Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth.
Strebt eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt.
You have to be a workman. That means you have to work hard.
Du musst ein Arbeiter sein, der hart arbeitet.
To accurately handle the word of truth.
Um das Wort recht auszuteilen, recht zu teilen.
The terminology here, accurately handling, actually means in the Greek to cut a board straight.
Etwas recht oder recht zu teilen bedeutet ein Brett richtig gerade zu schneiden.
We have to cut the word of God straight.
Wir müssen das Wort gerade schneiden.
I remember several years ago when I was a boy living at home with my parents.
Ich erinnere noch einige Jahre zurück, wo ich als ein Junge bei meinen Eltern wohnte.
My mother would make her own clothes.
Meine Mutter hat eigene Kleidung selber gemacht.
And she had patterns that she would use and she would pin the patterns onto cloth.
Und sie hat ganz gewisse Vorlagen gehabt, Schablonen gehabt, wonach sie die Kleidung ausschneiden würde.
And I wanted to help her.
Und ich wollte ihr helfen.
Cut out the cloth.
Und ich wollte den Stoff schon mal ausschneiden.
And I watched her follow the pattern.
Und ich habe zugeguckt, wie sie diese Vorlage nach geschnitten hat.
And I believed I knew how to do it.
Und ich glaubte, ich kann das auch.
Well, one day the phone rang.
Und eines Tages hat das Telefon
And my mother had to go answer the phone.
Und meine Mutter musste das Telefon beantworten.
And she made a terrible mistake.
Und sie hat einen ganz schlimmen Fehler gemacht.
She asked me to continue to cut out the pattern.
Und sie hat mich gebeten, ich darf weiterschneiden.
And I thought, I can do this. This is not hard at all.
Und ich kann das natürlich, habe ich gedacht, ach, das ist doch gar nicht schwer.
So I smoothed out the cloth.
Und ich habe das alles ganz gerade gemacht, das.
And I wanted to make it as straight as possible.
Und ich habe das so gerade wie möglich.
And I started to cut out the pattern.
Und ich habe das dann ganz weitergeschnitten an dem an dem Saum oder beziehungsweise an der Vorlage entlang.
But I had spread out the cloth so straight and so I had stretched it.
Ich habe den Stoff so sehr gezogen und ausgedehnt.
That when I let go, it went right back to its original size.
Und wo ich dann losgelassen habe, ist es wieder zusammengeschrumpft.
So it was a lot shorter than the pattern.
Somit war das viel kleiner, als es sein sollte.
I did not cut out her dress straight.
Ich habe ihr Kleid nicht richtig ausgeschnitten.
And my mother came back from the telephone.
Und als meine Mutter vom Telefonieren zurückkam.
And she was horrified about what I had done.
Und sie war schockiert mit dem, was ich gemacht habe.
And as a little boy, I broke into tears.
Und ich als kleiner Junge habe natürlich gleich angefangen zu heulen.
I wanted to do such a good job for my mother.
Und ich wollte so einen guten Dienst meiner Mutter gegen.
But I did not cut out her dress straight.
Aber ich habe ihr Kleid nicht gerade geschnitten.
And we didn't have very much money.
Und wir hatten zu der Zeit nicht viel Geld.
And she didn't have any money to buy any more cloth to make that dress.
Sie hatte kein Geld, um mehr Stoff zu besorgen in dem Moment.
And she was not going to wear a very, very short dress.
Und sie war nicht bereit, ein kurzes Kleid zu tragen.
Especially being the pastor's wife.
Und speziell als die Frau, Frau eines Pastoren.
So we have to cut the word of God straight.
Und wir müssen das Wort Gottes gerade schneiden.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.